meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten schmeckt.
Perfekt, dann machen wir direkt weiter. Sehr gut. Burkhard Riering ist im zweiten Teil jetzt zu Gast. Wir haben die Leute eine Woche allein gelassen und die sind völlig schockiert durch die Gegend gelaufen und haben überall nur Leute gesehen in der U-Bahn und haben sich gefragt, haben die vielleicht irgendwie... einen Schädel zu Hause von ihrem Lieblingskomponisten oder sowas. Also wir haben in der letzten Folge schon sehr viele coole Themen angerissen über das Jahr 1954. Du hast ein Buch geschrieben, Sommer 1954, Fußball, Verbrechen und Agentenspiele. Und wir gehen jetzt wirklich mal an die, ich würde fast sagen, nach der Kriminalität, Wirtschaftswunder im letzten Teil gehen wir jetzt mal an die spaßigen Themen ran. Ich fand es so interessant, als ich Seite 68, Moment, das muss ich jetzt erstmal rausschlagen, gelesen habe. Ich weiß noch, als meine Mutter sich hat scheiden lassen, ne? Also die war schon mal verheiratet vorher und das war nicht im Jahr 1954, sondern Ende der 70er Jahre. Und dann erzählte sie so, dass das selbst zu der Zeit völlig... Ne, das war wirklich, sie war gebrandmarkt im Dorf, ne? Dann heißt es so, der ist der Mann weggelaufen und so weiter. Ne? Eine Frau konnte zum Teil in den 60ern dann keine Wohnung mieten, einfach so alleine, weil, ne, also warum, ne, was passiert da? Und dann lese ich von dem Feuerwehrkommandant, Moment mal, das war auf der 68, kannst du dich an die Sache erinnern? Der junge Kommandant, der hatte einen Strafbefehl. Ah ja, jetzt habe ich es, genau. Alois Breindl, ich lese es kurz vor, Burkhard, kleinen Moment. Okay. Alois Breindl, der junge Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Eichstätt, hat einen Strafbefehl über 15 Mark wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz auf dem Schreibtisch liegen. Er habe, so das Amtsgericht, mit einem noch nicht 16 Jahre alten Mädchen nach Mitternacht auf dem Eichstätter Feuerwehrball getanzt. Breindl und sein Anwalt haben aber eine überraschende Verteidigung parat, wie der Spiegel trocken berichtet. Breindl und der Anwalt weisen darauf hin, dass auf dem Münchner Faschingsball der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard, noch nach Mitternacht mit Romy Schneider, der 15-jährigen Tochter des Ehepaars Magda Schneider und Wolf Albach Retti, getanzt habe. So habe es in der Zeitung gestanden. Die Verteidigung greift. Das Gericht spricht den Kommandanten Breindl frei. Romy Schneider ist trotz ihrer Jugend bereits ein Begriff in dem Film »Wenn der weiße Flieder wieder blüht« neben dem gleichaltrigen Götz George. Auch der war mal jung, Anmerkung von mir, hat sie jüngst mit den Dreharbeiten ihres zweiten Films »Feuerwerk« an der Seite von Lili Palmer begonnen und wurde ja dann auch später Mädchenjahre einer Kaiserin. Die Sissi-Trilogie, hast du die geguckt? Bist du Sissi-Fan?
Nee, ich glaube, ich habe es nie gesehen. Nee.
Ja, ich kann es mir geben, wenn es sonntags, ne, es muss ein Wintertag sein, sonntags und Waffeln backen und dann Sissi schauen, sowas. Also meine Freundin ist da großer Anhänger der Trilogie.
Ja, meine Frau war mit den Kindern auch im Sissi-Museum in Wien, aber Schloss Schönbrunn gibt es noch eine eigene Ausstellung, aber da bin ich dann tatsächlich im Park spazieren gegangen.
Ich war im Grab mal von Sissi. Die ist ja auch, ich glaube, es ist auch in Wien, in so einem, wie nennt man das, Mausoleum, wo dann so Steinplatten einfach nur sind, ne? Ich glaube, das war Sissi. Und ein Hörer von diesem Podcast ist sogar, und Patreon-Supporter, ist sogar ein Nachfahre Sissis über ein paar Ecken. Tatsächlich, ja.
Okay.
Also hier hören auch Blaublüter zu.
Ja.
Und nur damit du da Bescheid weißt. Und
jetzt weiß ich Bescheid.
Aber das ist ja schon interessant, so wenn man da reingeht in die Sexualmoral an sich. So, ich habe dann auch im Podcast, NDR-Podcast, deine Geschichte, unsere Geschichte, viel drüber gehört. Eine Frau, die erzählt, dass sie eine Schwangerschaft bekannt geben musste, um an Wohnraum zu kommen. Aber sie war halt noch nicht verheiratet. Und der Arzt fragt dann, naja, wollen Sie das jetzt hier, ne, wirklich bekannt geben etc. Ne? Das ist schon, das ist eine heftige Zeit gewesen. Ne?
Ja, also, ganz klar. Also sexuelle Revolution war noch ganz schön weit weg. Ne? Also noch 14 Jahre. Und da ist wirklich noch nicht viel passiert. Also, man kann sagen, dass die Deutschen total verklemmt waren. Die haben das aber nicht als verklemmt gesehen, weil das sollte Sittlichkeit darstellen. Mhm. Ne? Und mit junge Mädchen durften nicht einfach mit den Jungs, mit den bösen Buben rummachen und scharmützeln und kurze Röcke tragen. Das war noch nicht die Zeit. Nee. Und der Feuerwehrkommandant Breindl, der hatte eine gute Verteidigung gehabt. Und der hat die 15 Mark nicht zahlen müssen. Aber klar, Sexualmoral, Familienpolitik, alles. Also es wurde gefördert, wenn du verheiratet warst, Kinder gekriegt hast, wurdest du finanziell gefördert. Das wird man ja heute irgendwie auch noch. Mhm. Aber es wurde auch darauf Acht gegeben, also um zum Frauenbild kurz zu kommen, es wurde auch darauf Acht gegeben, dass die möglichst nicht arbeitet, ne? Mhm. Dass die Frau tatsächlich dann zu Hause am Herd ist und für die Kinder sorgt und wartet, dass der Mann nach Hause kommt, um ihm was Schönes zu essen zu machen. Mhm. Das war das Bild, auch in der Werbung wurde das so dargestellt.
Und Hausarbeit war ja auch ein wesentlich umfangreicherer Job, als es heute ist. Ne? Also ich könnte jetzt hin, wir haben in unserem Kämmerchen, da ist auch eine Box voller Haushaltsutensilien, aber sowas wie Bügelsteif oder Fleckenweiß oder irgendwie sowas, das gibt's nicht, ne? Und ich erinnere mich an diesen Podcast da vom NDR, da war es tatsächlich so, da wurde die Vorsitzende von so einer Hausfrauenschule, das gab es ja zu der Zeit, dass so 14-, 15-jährige Mädchen nach der Volksschule dann auf so eine Schule sind, die wurden dann vorbereitet aufs Ehefrauendasein und für die Hauswirtschaft halt einfach im Haushalt fit gemacht. Und sie sagte, sie bedauerte es, dass noch immer, das war so eine hanseatischen Dialekt hatte sie, sie bedauert es, dass sich viele Männer immer noch vom hübschen Aussehen täuschen lassen und nicht auf diese Fähigkeiten achten. Und durch ihre Schule will sie halt verhindern, dass künftig weniger Ehen geschieden werden aufgrund mangelnder häuslicher Fähigkeiten, ne? Und ja, den Ausschnitt habe ich direkt aufgenommen und meiner Frau geschickt, dass sie da Bescheid weiß und auch vielleicht ein bisschen dankbar ist, dass sie heute in einer anderen Zeit lebt. Ne?
Das ist so. Aber da hat die Bundesregierung Broschüren rauszugeben, wie die perfekte Frau zu sein hat. Und das hat mit Kirche, Küche, Kinder zu tun gehabt. Mhm. Und Familienministerium gibt es auch erst seit 1953. Mhm. Also dieses Ressort gibt es seit 1953 und die waren von Anfang an darauf erpicht, es so zu machen, dass ja dieses Rollenbild zementiert wird.
Mhm. Wir haben, und trotzdem gab es aber auf der anderen Seite auch so, ja, Prostitution und das war ja dann auch so diese Boomzeit, ne?
Aber wie? Hast du gelesen, dass es in Kaiserslautern 5000 Bordelle gegeben haben soll?
Ja.
5000?
Ja.
Bei 80.000 Einwohnern? Was natürlich dann auch mit den GIs zu tun hatte. Ja. Ich glaube auch mit anderen Dingen, aber die GIs waren halt auch, einsame Amerikaner in Deutschland, die haben haben ihre Kasernen hochgezogen und es kann kein Zufall sein, wenn in der Nähe der Kasernen plötzlich Bordelle hochgezogen werden. Die Kasernen haben ja dann auch noch Deutsche beschäftigt, die viel instand gehalten haben oder die mussten gebaut werden. Das waren auch wieder um Deutsche und die waren vielleicht auch junge Männer, die alleinstehend waren. Und dann gab es tatsächlich Bordelle. Und das hat natürlich die Deutschen total geschockt. Und was es noch daneben gab, ist neben den Bordellen, dass sozusagen selbstständige Frauen in möblierten Zimmern ihren Job da verrichtet haben. Und die vielleicht auch nichts anderes hatten, nur keinen Ausweg hatten, wer weiß es. Aber die waren natürlich dann total geächtet, ne? Also das ist natürlich.
Ich glaube, du, ich weiß nicht, du malst du da mit dem Edding? Du machst irgendwie so Schleichgeräusche die ganze Zeit. Nicht, dass du da deine Katze mit einem Edding bemalst, so hört sich das ein bisschen an, weißt du?
Ja, ich hab kein Edding und ich habe keine Katze.
Ne, du streichst da irgendwas rum,
Ich
Burkhard.
habe ich hab geblättert in meinem Buch.
Ja, genau,
Ganz
das ist
Gedanken
das.
verloren.
Ja, das
Ja.
ist das Schlettergeräusch. Ich dachte, du streichst eine Katze. Das ist dann wie diese Kinderserie, in der man Geräusche raten musste. Weißt du? Ich weiß jetzt nicht mehr.
Ja, also du bist
Montagsmaler für Blinde.
ganz knapp bist du vorbei geschlichen.
Ich weiß ja, wie es sich anhört, wenn man eine Katze mit dem Edding bemalt. Da ist ja auch die Story aufgekommen mit diesem Mädchen Rosemarie, ne? Aus diesem Eichberger-Film, ne? Dass
Nicht
da, das war ja dann
aufgekommen, aber es.
eine Edelhure hat man sie genannt, ne? Die aber trotzdem nicht so geächtet war, wie jetzt hier die aus dem Kasernenpuff, sage ich mal, oder? Die hat es ja irgendwie dann doch geschafft,
Ja
die
gut,
High Society zu
sie wurde in
bezirzen.
jungen Jahren ermordet, also sie hat es geschafft, ist natürlich dann eine
Aber
Definitionsfrage.
vorher, sie hatte gesellschaftliches Ansehen, zumindest in
In
gewissen
der High
Kreisen.
Society und das hat natürlich der Spin dieser Geschichte, weswegen auch genau Bernd Eichinger das Ganze verfilmt hat, mit einer Premiere in München, wo ich irgendwie vor 20 Jahren, wo ich auch noch dabei war, rein zufällig.
Ach,
Kann
krass.
ich mich noch erinnern. Ja. Das Mädchen Rosemarie heißt, da gibt es auch ein Theaterstück und viele Bücher dazu. Also es war so ein Phänomen, dass in dieser sittlich korrekten, moralisch einwandfreien Bundesrepublik es Edelprostituierte gab, die in den höchsten Kreisen von Wirtschaft und Politik verkehrt sind.
Das
Und die
habe
dann,
ich
ja.
eh nie verstanden. Also ich habe nie verstanden, warum so diese sittliche Moral auf einmal in den 50ern so erhöht war, weißt du? Weil es gab ja vorher auch schon irgendwie so 1900, also die 10er Jahre und die 20er Jahre in Berlin oder man hatte da schon irgendwie so Subkulturen und Veganismus und Freikörperkultur und Gott weiß was. Und auch im 19. Jahrhundert gab es teilweise Ehen, die, ne, also Kinder, die unehelich gezeugt wurden, ohne diese Pressalien, die zu befürchten waren. Was war das speziell für dieses Jahrzehnt oder war das einfach eine ganz normale Entwicklung, die halt da einfach noch sichtbar war, die aber die ganze Zeit davor auch schon so war? Oder würdest du sagen, nee, das passte genau irgendwie in die Zeit da?
Naja, was wollte der Deutsche in dieser Phase, ne? Er hat dann vielleicht auch überzogen in dem korrekt sein wollen wiederum. Ich weiß es nicht, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser Katastrophe stehst du dann als Volk da und ja, und dann die CDU übernommen, die auch sehr, sehr katholisch, also die katholische Kirche hat einen deutlichen Einfluss gehabt. Adenauer hat auch einen strikten Kurs gefahren. Und das moralisch Unkorrekte hat nicht sein dürfen. Unehelichen Sex, schamlose Frauen, alles Tabus, ne? Von Homosexualität ganz zu schweigen. Also das ist schockierend, wie die Zeitungen damals darüber geschrieben haben, auch Zeitungen, die wir heute kennen und die seriösesten und besten Zeitungen Deutschlands sind, waren 1954 so, dass sie geschrieben haben, ja, er ist kein richtiger Mann, er ist schwach, denn er ist homosexuell.
Die Welt oder die FAZ? Welche seriöse Zeitschrift meinst du? Okay,
die Zeit. Es war die Zeit, die das geschrieben hat. Ja. Und auch ganz andere Wörter, die, also das können wir uns heute nicht vorstellen, aber 54, also ja. 17 Jahre vor meiner Geburt, war es noch normal, sowas in der Zeitung zu schreiben, während wir heute sowas nicht mehr tun würden. Mhm.
Und trotzdem gab es das ja, also diese. Also es war ja so, dass natürlich, also die Frauen hatten ja nicht ihr erstes Mal, als sie geheiratet haben, weißt du? Also es ist ja völlig.
Naja, weiß ich nicht.
Ja, also es ist so aus den Frauen, die ich gefragt habe. So, okay. Aber dass das, also es war, ich weiß von vielen, die oder auch mit denen ich mich so beschäftigt habe, mit Biografien, dass das stattfand, aber halt natürlich auf eine Art und Weise, dass es nicht publik gemacht wurde, einfach. Genau. Ne? So, man passte dann auf und Gott weiß was und ja, das war dann einfach so, weil es ist ja irgendwie, es ist ja ganz, ganz klar einfach, ne? Also
natürlich,
mit der Pubertät kommt.
Totgeschwiegen. Ja. Ganz klar totgeschwiegen. Wenn das angedeutet werden musste in der Zeitung, dann war die Frau Kess. Mhm. K-E-S-S. Also das ist dann die, ne? Die Kesserin. Die Kesserinate war auch da und dann konnte man sich als Leser schon seine Träume ausmalen. Ja.
Ja, das ist geil. Ja, und was es halt damals gab, da habe ich auch gelacht, das muss ich auch kurz vorlesen. Ein selten vorkommendes Delikt heißt Erschleichung des Gattenrechts. Folgendes spielt sich in einem bayerischen Ort ab. Ein Mann kommt nach Jahren nach Hause, in Anführungszeichen. Es ist aber nicht sein Zuhause. Zwei Tage lang schafft es der Edi, Frau und Kinder vorzugaukeln, er sei es. Vater und Ehemann, endlich aus Krieg und Gefangenschaft zurück. Die Frau will es glauben und klammert sich an den verloren Geglaubten. Edi, der Heimgekehrte. Edi, der in Wirklichkeit Hermann heißt, lässt es sich gut gehen im Haus. Er fühlt sich pudelwohl. Doch als er sein Gattenrecht auch im Schlafzimmer ausüben möchte, wundert sich die Ehefrau, wo denn die Narbe des Granatsplitters auf der Brust abgeblieben sei. Edi alias Hermann betont, die Narbe sei weitergewandert. Was passiert? Keine überzeugende Story. Edi fliegt auf. Der Spaß findet hier sein jähes Ende. Die Polizei nimmt ihn fest. Die Staatsanwaltschaft leitet ein Strafverfahren ein. Wegen Erschleichung des Gattenrechts. Das ist ja sowas. Ja, das war damals diese Situation. Etliche waren irgendwie noch in Russland, in Kriegsgefangenschaft, irgendwo vermisst, Gott weiß was, keiner wusste. Es gab teilweise in Sachsen kamen irgendwie drei Frauen auf zwei Männer oder sowas, ne? Also es war unglaublich einfach. Und dann
auch sehr, sehr traurig.
Solchen Geschichten, ne?
Ja, sehr, sehr traurig. Also die Jahreshauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes, die dann davon berichten 1954, was auch 9 Jahre nach Kriegsende, wie viele Vermisste es noch gab und wo keine Hoffnung mehr besteht. Und die haben wirklich auch bis zur letzten Minute alles versucht. Also in Richtung Sowjetunion natürlich. Mhm. Mit dem russischen Roten Kreuz zusammenzuarbeiten. Aber das ist schon sehr traurig.
Weißt du da mehr drüber, warum das nicht früher geschah? Also man hätte ja theoretisch auch 49 sagen können, ja, jetzt seid ihr halt ein besetztes Land, der Krieg ist vorbei, wir haben hier noch ein paar Kriegsgefangene, die schicken wir jetzt einfach wieder zurück zu euch. Warum ist das nicht so passiert? Was weißt du das?
Warum hat Stalin das nicht gemacht? Also wir waren nicht besonders freundlich zu den Russen. Ich weiß nicht, was das bedeutet hat, wie sehr da die Rachegelüste und wie lang die andauern, aber dass die nicht 1-2 Jahre später vielleicht alle nach Hause schicken, kann sein. Sie waren auch Arbeitsmaterial, ne? Wenn sie in Sibirien im Arbeitslager gearbeitet haben. Das kommt noch dazu. Ich weiß nicht, warum es noch vielleicht verschwiegen worden ist, dass doch viel mehr umgekommen sind und dass das natürlich die Verbindung auch verschlechtert hat. Die Sowjetunion hatte ja noch Hoffnung, dass die BRD kommunistisch wird und sich an die DDR dranhängt. Das war ja alles noch spitz auf Knopf, auch 1954 noch. Erst in dem Jahr hat Adenauer wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Aber wenn du in dem Jahr das Neue Deutschland liest, also das SED-Parteiorgan, dann sind die Redakteure des Neuen Deutschlands davon ausgegangen, dass es nicht mehr lange dauert, bis die BRD nach links kippt. Und dann wollten die kein Kommunismus, also sie haben es ein neutrales Deutschland genannt, ne? Was aber in Wirklichkeit dann eine Annexion durch die DDR gewesen wäre. Die haben daran geglaubt, dass das Deutschland oder gehofft, dass Deutschland nicht Richtung Westen kippt, Westintegration, sondern neutral wird und dann in den Einzugsbereich des Sowjets kommt.
Das ist ja heute, wenn wir darüber nachdenken, ist das ja total easy immer, weil wir ja genau die Geschichtsschreibung in unseren Köpfen drin haben. Das ist so in der Retrospektive total normal, dass wir sagen, ja, dann war das halt nach dem Krieg und dann gab es diese, ne, diese von Adenauer Neue Mächte-Konferenz und so weiter. Und kamen die dann in die NATO und später dann EU und alles wunderbar. Aber genau das stand ja auf der Kippe, ne, zu der Zeit. Also man hat ja in dieser permanenten Ungewissheit eigentlich gelebt, dass alles möglich war. Denkst du, dass das für die Leute damals präsent war? Weil die hatten ja noch nicht, die wussten ja nicht, was kommt. Denkst du, da gab es eine permanente Angst irgendwie im Westen oder dass man jetzt irgendwie da der Sowjetunion irgendwie rüber geschenkt wird oder Gott weiß was? Wie stellst du dir das vor, wenn du dich da reinversetzt in die Lage der Leute?
Ja, ja, also das, was die Historiker herausgearbeitet haben, kann ich wiedergeben. Die Angst war präsent, die war da. Also es sind dann zwei Blöcke, Kalter Krieg, die Atombombe, Wasserstoffbombe erfunden, beide sehr, sehr hitzköpfig, die Amerikaner auf Kommunistenjagd mit McCarthy und Hoover, die Sowjets kein Kind von Traurigkeit unter, ja gut, Stalin ist ja dann 53 gestorben, aber also die standen sich frontal gegenüber, Deutschland war die Verfügungsmasse. Beide wollten sie und ich glaube schon, dass wenn du dass es zwei Blöcke gibt in der Welt und du stehst in der Mitte, dass das bis in den Alltag hinein ruft. Zumal man war ja ein besetztes Land. Du bist ja vor die Tür gegangen und hast im Zweifel Soldaten gesehen. Die Franzosen, die Briten, die Amerikaner. Und die haben dich nicht gut behandelt. Auch 9 Jahre später nicht. Das sagen die Berichte. Also die waren immer noch so, dass es jetzt keine deutsch-französische Freundschaft war, dass es keine deutsch-amerikanische Freundschaft war. 54 noch nicht, aber es ging da los, dass es besser wurde. Aber auch erst nach dem Sommer, weil im Sommer stand es wirklich noch spitz auf Knopf. Adenauer wollte durch die europäische Verteidigungsgemeinschaft, da wollte er rein und dann wäre man im Westen integriert und dann hätte er da ein bisschen mitmachen dürfen. Und da waren die Franzosen dagegen. Die haben einfach gesagt, nee, wir wollen die Deutschen nicht. Ja. Und dann war Adenauer, ich will jetzt nicht mit Politik langweilen, aber
nein,
da war Adenauer.
Nein, das interessiert mich, das will ich mit dir durchklamüsern. Erzähl, völlig frei.
Ja. Und dann war Adenauer wirklich, hat ihn auf der Bühler Höhe erreicht und er saß da und wie immer im Urlaub, ohne, ich glaube, je einen richtigen Tag Urlaub in seinem Leben gehabt zu haben, dieser Mensch. Und hat dann gesagt, wie weitermachen? Und dann zum Glück Neun-Mächte-Konferenz und dann sehr, sehr schlau taktiert, sehr intelligent gemacht, um dann im Oktober die sogenannten Pariser Verträge zu haben mit der Deutschlandfrage, was wird aus Deutschland, kann man zwei Deutschlands haben und der Eintritt in die NATO. Und damit war es dann beschlossen, wir gehören zum Westen, damit gehören wir zur Demokratie, zum Kapitalismus und wir gehören dazu. Und das war sozusagen dann der Startschuss. 1955 wurde Deutschland erst souverän. Ist auch noch nicht so weit weg. Ja. Und vorher nicht. Und besetzt waren wir noch lange. Länger oder besetzt, darf man das sagen? Und das ist ein Wort, was man nicht benutzen darf, sondern die haben weiter geschaut, dass hier alles in Ordnung ist und wir nicht wieder durchdrehen. Und es hat funktioniert. Das aber 1954 gab es Angst vor dem Kalten Krieg, vor einem Atomangriff, vor Repressalien weiteren und was wir letztes Mal hatten, also auch noch vor Armut und Zukunftsangst.
Ja. Das ist hardcore. Ich habe eine O-Tonstimme aus der Zeit hatte ich, da sagt einer, es war eine bleierne Zeit. Weißt du?
Das glaube ich.
Einfach nur, es war Schwermut überall da. Man hat überall irgendwie, jetzt muss man aufpassen, dass man es nicht zu extrem schildert, aber ich glaube wirklich, also du bist halt rausgegangen und dann kam dir jemand mit einem Stumpf entgegen und so. Und der war jetzt auch nicht gut gelaunt, weil der hat irgendwie vor ein paar Jahren noch irgendwie im Schützenkram gelegen oder kam gerade frisch aus Russland oder Gott weiß was. Dann die Arbeitszustände. Ne? Also man war ja auch nicht jetzt in der Haltung wie heute, dass man irgendwie zum Arbeitgeber gegangen ist und dachte, sorry, also wenn ihr hier irgendwie Bock missbaut, dann gehe ich woanders hin. So. Sondern es war ganz klar, dass man auch da einfach der gebuckelte ist, ne? der einfach zu funktionieren hat. Ne? Als kleiner Junge, man wurde ständig irgendwie, einer beschrieb das so, man wurde rangepfiffen, so, komm mal hier hin. Ja. So. Ja. Und dann stand man aber stramm, wenn da irgendwie ein Erwachsener irgendwie was von einem wollte. Ne?
Du hast dir ja sofort eine Watschen abgeholt, ja, das war ja ganz normal, du hast ja sofort eine gefickt bekommen.
Ja.
Und ansonsten grauer Alltag, ja, 6-Tage-Woche übrigens, ne? Auch samstags. Stimmt. Wurde noch gearbeitet. 6-Tage-Woche, 48 Stunden, hast du ja an irgendeiner Maschine gestanden.
Ja, und das Einzige dann sonntags, früh shoppen, Kirche, früh shoppen und dann zu Hause vielleicht mal ein Zigarillo rauchen.
Ne? Und Sport, ne? Also wenn du definitiv irgendwie am Radio, also Formel 1 war ja der absolute Wahnsinn, 54, Boxen war total in, Fußball sowieso, obwohl Fußball noch ein bisschen der Proletensport war. Mhm. Also du musst dir vorstellen, dass auf den Sportseiten 1954 vor der WM wurde deutlich mehr über Motorsport, über Boxen, sogar Reitsport, sogar Leichtathletik berichtet, als über Fußball. Mhm. Und die Weltmeister vom 4. Juli 1954, die dann teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben haben die diese Gesichter gesehen, weil die waren nicht abgebildet in der Zeitung, im Fernseher erkanntest du nicht. Die haben in irgendwelchen Oberligen gespielt, es gab ja auch keine Bundesliga, wo man dann mal Bayern gegen Hamburg sich anschaut, sondern dann hat erstmal Bayern gegen ganz Bayern gespielt und irgendwann gab es dann ein Finale, obwohl die Bayern noch nicht stark waren, das waren immer die Nürnberger waren viel stärker und Hannover und Kaiserslautern sowieso.
Ja.
Aber stell dir vor, diese Weltmeister dann, diese Elf vom 4. Juli 1954, die haben noch nie einer irgendwie gesehen und die wären auch nicht erkannt worden auf der Straße.
Lass uns mal diesen Themenblock angehen mit dem Wunder von Bern. Zwei, diese Kaiserslauterner Truppe. Also eigentlich dachte ich so beim Lesen, was ich darüber so erfahren habe, ist wie heute, wie man so sagt, ja, wenn so in der Nationalmannschaft so ein guter Bayern-Block einfach da ist, dann funktioniert das auch mit der Nationalmannschaft. Ne? Mhm. So ähnlich war es damals mit Kaiserslautern. Ne? Also die hatten 4, 5 Spieler, Fritz Walter natürlich damals, der Topstar, der übrigens auch, weil wir das in der ersten Folge schon hatten, total geil ausformuliert in Interviews gesprochen hat. Ne?
Ja, ne?
Wo man wirklich dachte, was ist denn da los? Ne? Also
eine
fast schon
angenehme,
so,
bescheidene, klare Aussprache mit geschliffen formulierten Sätzen. Irgendwie war das so früher, aber wir haben es letzten Sonntag schon nicht geschafft, dem auf die Schliche zu kommen, warum das so war.
Nee, schade, Fritz Walter lebt nicht mehr, man hätte ihn fragen können. Es wird ja eh immer schwieriger, auch tatsächlich mit Zeitzeugen aus der Zeit dann zu sprechen. Ne? Das ist, glaube ich, richtig. was wir auch irgendwann bereuen werden. Ne?
Es gibt, also einer der Finalelf lebt noch, Horst Eckel ist der Einzige.
Was du beschreibst, das Interessanteste fand ich erstmal, das Finale ging 7 Minuten zu früh los. Das fand ich irgendwie krass.
Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Ja?
Genau, weil ich habe das so in unsere Zeit transformiert und dachte, Was wäre heute gebacken, wenn der Jury das einfach 7 Minuten früher so ein WM-Finale anpfeifen würde? Ne? Man würde denken, okay, wir haben noch 5 Werbeblocks, wir haben noch zig Millionen, die zu machen sind in der Zeit. Ne? Unglaublich.
Vor dem Spiel hätte es so ein bisschen Brimborium mit berühmten Funktionären gegeben, aber es hat ja geregnet und die hatten keine Lust, die haben das total verkürzt und dann standen die alle auf dem Platz und waren fertig. Und da hat der Schiedsrichter gesagt, dann fangen wir halt an. Und da haben auch die Radiosender und die Fernsehsender, also da ist, bis die dann dran waren, stand es ja schon 1-0 für Ungarn.
Exakt, ja.
Die Übertragung beginnt des WM-Finales und du liegst schon 1-0 zurück.
Ja, und man geht ja, wenn man so Fußballfan ist oder sowas oder interessierter wie ich, und man geht so an dieser, man interessiert sich dann noch für die Geschichte der Nationalmannschaft, dann stellt man fest, man guckt sich dann mal das WM-Finale 74 an und dann denkt man, ach, jetzt gucke ich mir mal das WM-Finale von 54 an und stellt fest, das gibt's nirgendwo, ne? Es gibt keine Aufzeichnung davon, ne?
Das finde ich die heftigste Geschichte davon, dass du denkst, ja, du kennst die berühmten Ausschnitte und kennst ja den Kommentator. Ach, das würde ich mal in Gänze sehen. Und dann merkst du, dass die es geschafft haben, die Produzenten, die hinterher dann auch die Rechte hatten für diesen Film, dass sie es geschafft haben, den zu versauen und den so zu zerschneiden, ohne Kopien zu haben, dass der dann hinüber war. Und es gibt nur noch diese, es sind 17 Minuten, es gibt 17 Minuten von dem Finale 54 und es gibt nirgendwo auf der Welt das Spiel in Gänze.
Ja, weil die halt einfach die Schnipsel weggeworfen haben, weil die gedacht haben, wer interessiert sich denn hier für das Rumgeschiebe im Mittelfeld? Das schmeißen wir weg.
Der Sönke Wortmann macht ja eh irgendwann einen Spielfilm daraus, haben sich gedacht, ja, brauchen
genau,
das
nicht. Ja.
Und die Tonspur, die war ja dann ganz verloren. Exakt. Und das, was wir immer hören, den Kommentator Zimmermann, das war ja der Radiokommentator.
Exakt.
Da wurde dann der Radioschnitt, wird auf diese 17 Minuten, wurde das mal, das hat, ich glaube, der SWR hat sich da mal verdient gemacht, die haben das mal so schön gemacht und das ist, was wir kennen. Das hat sich in unseren Kopf reingebrannt, aber dass es das WM-Finale nicht in Gänze gibt, plus die Tonspur es überhaupt nicht gibt und wir den Radiokommentator immer zum Fernsehen sehen, der es drüber gelegt ist, das ist schon, das kannst du dir nicht ausdenken. Ne?
Ich habe mir dieses Finale habe ich oft im Ausland, in Australien zum Beispiel, die mögen das, wenn man durch so ein, kennst du von der Zigarettenpackung, dieses Plastik, was da drüber ist, weißt du? Dann klemmst du dir das Plastik so zwischen die Finger und sprichst da durch. Ne? Und dann kannst du halt diesen alten Radioeffekt damit nachmachen und rufst dann einfach Rahn aus dem Hinterhalt, Rahn müsste schießen, Rahn schießt, Tor, Tor, Tor. Halt diesen Satz. Ne? Und die sind begeistert dann. Ne? Das ist immer ein Gag, der gut ankommt. Okay. Noch besser ist dann tatsächlich die Goebbels-Rede von damals, ne? Wenn man die dann auch noch zum Besten gibt. Aber da sollte man drauf warten, bis nur noch Leute da sind, die einen guten Zugang zu Humor auch haben. Und das
Du bist auch ein richtiger Botschafter für Deutschland, ne? Wenn du so durch die Kontinente reist und dann durch das Plastik einer Zigarettenschachtel
Josef Goebbels, der ganze Trip wurde auch vom Auswärtigen Amt gesponsert.
Ja, Spaß muss sein, sagst du dann immer. Ne?
Nee, es ist so, aber damit kann man das sehr gut nachmachen. Und das ist auch wieder so eine Verzerrung, wo man sich dann fragt, ja, was ist denn? Aber es sagt einem keiner. Ne? Also es sagt einem keiner. Es ist einfach so, ja, es wird einem so vermittelt, als sei das jetzt so. Und ich glaube, da habe ich dann auch schon, obwohl ich kein Journalist bin, aber eher so eine Journalistensicht drauf, wie du sie dann auch hast. Dass ich denke, ich will jetzt aber wissen, wie kommt es dazu und wo habt ihr das her und was gibt es da noch und sowas. Ne? Und dann ist man schnell enttäuscht. Oder hattest du da Zugang jetzt zu Material, das ich mir jetzt nicht so schnell verschaffen könnte, da im Zuge deines Buches?
Naja, ich bin in die Tiefe gegangen, in die Archive, aber dass es den Film nicht mehr in Gänze gibt und du die Story erzählen kannst, ist doch spannender, als wenn ich mir das ganz angeschaut hätte. Ich meine, das sind ja genau diese Brüche, Und dieses die Klischees auch mal hops nehmen, das ist ja genau das war, was mir jetzt Spaß gemacht hat. Also was alles, was nicht funktioniert, finde ich ganz unterhaltsam, muss ich sagen.
Hast du dir alle, das hast du ganz am Anfang mal erzählt, diese ganzen Wunder von Bern Bücher, die es da gibt, die hast du dir alle reingezogen wahrscheinlich, ne?
Ja, furchtbar.
Ja?
Ja, also eins schlimmer als das andere. Also du kannst dann auf der Schleimspur die 200 Seiten dir antun, wie glorreich das alles war und wie einzigartig. Und das bringt dich im Grunde nicht weiter. Also in
Fritz
jedem.
Walter hat selbst eins geschrieben darüber, oder? Hast du das auch gelesen?
Ja, natürlich.
Ja,
Das
und
hat er
wie ist
sehr
das?
schnell.
Wie ist das?
Das heißt einfach 3 zu 2.
Ja.
Das hat er sehr schnell geschrieben nach dem 3-2. Also es kam,
Ja.
glaube ich, Anfang
Noch in der
50 noch.
Kabine saß der
Im
und dachte,
Grunde,
komm, das mache ich flugs.
Aber Fritz Walter war ja ein unglaublich angenehmer,
Ja.
netter, bescheidener, kluger Mensch.
Ja.
Und genauso hat er das Buch auch geschrieben.
Ja.
Also der hat dann ab und zu mal schöne Anekdoten einfließen lassen, wo ich mich natürlich auch bedienen konnte. Und er hat so sein Verhältnis zu Sepp Herberger und zu Helmut Rahn und zum Fußball und zu seiner geliebten Frau kommt viel vor. Aber der Mensch war einfach sehr, 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 sehr sympathisch. Und dann schreibst du auch so. Also so kannst du auch nicht schreiben, wenn du nicht das genauso gefühlt hast.
Ich habe immer so dieses Ding, wenn ich über die Fußballer damals nachdenke, über die 74er-Mannschaft, da ist das Spiel ja komplett zu sehen, so, und die ganze WM kann man sich ja angucken. Das habe ich auch mal gemacht am Stück und da denke ich mir immer, so Spiele würde ich sehen, wenn ich jetzt irgendwie hier Kreisliga A oder vielleicht Bezirksliga mir anschauen würde, weißt du? Wie bewertest du das so aus, weil du ja bald auch beim Kicker anfängst? Ich will den Gag nicht zu überstrapazieren, nachher kommt es noch dazu. Aber wie beobachtest du das als Fußballfan, so das Spiel von damals? Man denkt ja schon, auch bei dem 3-2, was dann da fällt, da denkt man so, fällt so, würde heute so ein Tor fallen, denkt man sich, oder? Oder würde heute ein Vorrundenspiel 8 zu 3 ausgehen? Gut, dann geht tatsächlich ein Spiel 7 zu 1 aus, wie Deutschland, Brasilien oder sowas, ne? Aber das war doch eine vollkommen andere Zeit, auch fußballerisch, oder?
Erstmal möchte ich den Gerüchten Vorschub hier nicht Vorschub leisten, dass ich gern zum Kicker möchte. Die haben sicherlich einen guten Chefredakteur, der soll das auch
Wer ist das?
weiter.
Rainer Holzschuh? Ist der das noch?
Oh, der ist gestorben kürzlich.
Oh, oh
Ja,
nein.
das vor kurzem, also den habe ich auch mal kennengelernt, auch ein toller Typ gewesen, der das ja
Ja.
Jahrzehnte gemacht hat. Und der ist vor wenigen Monaten gestorben.
Ach Quatsch.
Ja, war aber auch nicht mehr Chefredakteur, sondern vielleicht auch Herausgeber nur noch. Das weiß ich nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, du hast recht. Also ich bin jetzt nicht, kein Fußballexperte, obwohl ich in meiner Kindheit und Jugend nichts anderes gemacht habe, als Fußball zu spielen. Aber die hohe Anzahl an Toren, ne, in den Vorrundenspielen der WM zeugen davon, dass die Abwehr doch durchlässiger war als heute. Wenn du dann ein gepflegtes 0-0 irgendwie zwischen Mainz und Hertha oder so anschaust. Es gab viele Tore, der Ball kullert viel zu oft durch Zufall. Also Fußball ist oft Zufall, auch heute noch. Aber damals war es schon sehr viel Zufall. Und durch die
Kulan ist das richtige Wort. Es ist wirklich
ja,
so,
das
ne? Ja.
eiert so, da eiert irgend so ein Ding, kullert dann noch ins Tor und alle jubeln. Und die Freude ist groß, aber die Professionalität ist derart durchstrukturiert. Ja, macht es nicht immer spannender. Auch heute kann ich mich furchtbar langweilen, wenn ich mir ein Spiel angucken muss. Was ich auch immer seltener tue, glaube ich. Du hast recht, aber das ist ja auch nachvollziehbar und jetzt vielleicht keine große Erkenntnis von uns beiden, wenn wir sagen,
Nee,
dass
die
das die.
Athletik war eine andere. Ich glaube, du hast im Buch auch beschrieben, da hat ein Spieler, weil Herberger irgendwie am Anfang Konditionstraining so ein bisschen gebummt hat, hat in einer Woche direkt 6 Kilo abgenommen oder sowas, ne? Also es war so klar. Und das gab es ja auch noch bis in die 90er Jahre. Ich erinnere mich an Bachirou Salou, den Kugelblitz, der wirklich der übergewichtig war. Ne? Der hat noch, ich glaube, bis 98 oder sowas in der Bundesliga gespielt. Das gibt's heute einfach
nicht. War das nicht Ailton, der Kugelblitz?
Ailton war der, richtig, Ailton war der Kugelblitz. Auch über, ja, es gab mehrere. Und Bashiru Salou, den gab es auch. Der hatte ein richtiges Doppelkinn. Das war unglaublich. Also der hatte wirklich keinen gesunden BMI mehr, aber die hatten dann andere Qualitäten. Ne? Basler hat noch total geraucht. Der konnte dann auch nicht mehr richtig laufen. Hat aber dann in jedem dritten Spiel mal eine Ecke reingemacht und sowas, ne? Also ja, es war
die Qualm in der Halbzeitpause. Vor ein paar Jahren saß ich neben Klaus Augenthaler im Biergarten. Der hat auch, der qualmt auch immer noch den Schlot.
Ach krass, ja. Klaus Augenthaler,
alkoholfreies Weißbier aber dazu getrunken.
Ja.
Und aber die Spieler von 54, die haben nicht hauptberuflich, das sind die sogenannten Vertragsspieler. Ja. Nach der WM kam die große Diskussion auf dem DFB, ob das jetzt alles Vertragsspieler werden sollen und wo kommen wir denn dahin, wenn der Fußball durch das Geld und den Professionalismus so kaputt gemacht wird.
Exakt.
Die hatten alle normalen Job, die hatten alle irgendwie eine Tankstelle und Fritz Walter hatte eine automatische Wäscherei, hat er das genannt, eine automatische Wäscherei.
Der war
auch nicht lieb.
Der war unbeliebt dadurch, weil die Hausfrauen gesagt haben, was fällt dem ein? Denkt er denn, wir machen unseren Job nicht richtig? Weißt du?
Genau, oder? Das war die Nase gerümpft über solche Angebote, weil die Hausfrauen haben die waren beleidigt, richtig. Ja.
Ein Spieler musste dann irgendwie noch, als es darum ging, wir fahren jetzt erstmal hier ins Trainingslager kurz vorher, da musste kam der erst nach, weil er erstmal einen Vertreter für seine Tankstelle finden musste. Also Tankstelle war ein Ding damals,
Ottmar Walter, es kam zwei Tage später, weil er erst einen Vertreter suchen musste, genau. Du hast das Buch gut gelesen.
Ja, klar, natürlich, ich hab das alles präsent. Ich denke mir oftmals so dieses... Die Zeit, da muss ich mal eine Empfehlung raushauen, ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, den Podcast Elf Leben heißt der, die Elf Leben des Uli Hoeneß, ne? Und da gab es jetzt am Freitag, es ist so ein Podcast, der über 15 Folgen oder 16 Folgen sogar einen mitnimmt, um die Persönlichkeit Uli Hoeneß kennenzulernen. Jetzt, das ist von dem, ich weiß nicht, wer mit Vornamen heißt, mit Nachnamen Ott, und er macht auch den Rasenfunk und sowas, ein ganz, ganz lieber Mann. Und er nimmt einen mit auf die Reise, um halt die Persönlichkeit von Uli Hoeneß zu beleuchten. Ne? Und jetzt am Freitag kam das Finale raus, dass er ein Interview, worauf er immerhin gefiebert hat, auch mit Uli Hoeneß dann führt. Ne? Und es ist wirklich, also ich hatte beim Joggen, habe ich es dann gehört, es war, wenn man da mitgefiebert hat, ich hatte wirklich Pipi in den Augen. Also es war ganz, ganz großes Kino. Empfehle ich jedem. Der geht jetzt auch gerade durch die Decke, weil jetzt natürlich jeder, ne, Uli Hoeneß im Interview, und dann geht es da total los. Dann kommen die Erfolgsfans sozusagen. Und das Ding ist, Uli Hoeneß war ja damals einer der Ersten, der gesagt hat, Leute, wir müssen das irgendwie ins Fernsehen bringen. Und da gab es dann Leute, genau wie du es auch in dem Buch beschreibst, wie es sie 1954 gab, die gesagt haben, nee, wenn wir zu viel das im Fernsehen zeigen, dann gehen die Leute. Und das ist so bescheuert, weil man sich heute nicht mehr vorstellen kann, weil genau das Gegenteil der Fall war, aber sowas von. Dann gehen die Leute nicht mehr ins Stadion. Und die dachten wirklich so, wir müssen es den Stadionbesuchern, die finanzieren den Fußball. Weißt du?
Ja.
Und das war einer, Uli Hoeneß hat es wahrscheinlich als einer der Ersten im deutschen Fußball erkannt, der gesagt hat, das soll nicht der Zahlmeister sein, der im Stadion, der soll Stimmung machen, aber Zahlen sollen um Himmels Willen die anderen einfach, nämlich Fernsehgelder. Und so kam es ja dann auch in den 90er Jahren, als mit Privatfernsehen ja eigentlich die Bundesliga richtig durch die Decke ging. Damals war es komplett anders. Es ist unvorstellbar. Ne?
Ja, Jahreshauptversammlung vom Deutschen Fußballbund im September, glaube ich, 54, alles abgeschmettert worden, weil irgendwer die Frage gestellt hat, ob die jetzt auch Geld verdienen sollen und Vertragsspieler werden sollen und ob man das im Fernsehen zeigen sollte. Wurde abgeblockt.
Und auch die Diskussion über die Bundesliga, das war dann auch 54, als man überlegt hat, sollen die denn jetzt nicht mal langsam in so eine halbprofessionelle Liga, also dass alle, die 18 Besten vielleicht von Deutschland in einer Liga spielen, so wie es heute ist, das kam ja dann erst 63. Ne? Also
wurde da auch diskutiert, 54, aber klar abgelehnt.
Ja.
wollten in ihren Oberligen bleiben.
Warum denkst du, war das damals noch so?
Das waren total weite Reisen, ne? Also wenn du jetzt als Münchner gegen Hamburg spielen musstest.
Ja, stimmt, ja.
Und die hatten andere Hauptberufe und sollten noch in der Nationalmannschaft spielen.
Fliegen war überhaupt nicht üblich. Kurzstrecke gibt es auch erst seit 20, 30 Jahren, ja. Irre. Ja. Und wo ich wirklich gelacht habe, war, als die nach dem WM-Sieg 54 gefeiert haben, ne? Also das können die Leute alle nachlesen in dem Buch, du hast das wirklich fantastisch gemacht, dass du immer mal nicht kapitelweise, das ist jetzt hier das Wunder von Bern oder sowas, sondern du gehst wirklich chronologisch durch, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da natürlich drauf hingefiebert, wann geht's wieder los mit dem Fußball, ne? Und du beschreibst das ja fantastisch, weil, also das können die Leute nachlesen, ne? Also dass da Ungarn der Top-Favorit war und man in der Vorrunde verloren hat und Herberger das auch vielleicht so ein taktisches Manöver war und so weiter. Aber als das Spiel dann gewonnen war und aus war, dann, ich wusste das nicht, dann sind die erstmal ewig lang durch Deutschland getingelt, weil es hieß ja jetzt schaut euch hier mal die Helden von Bern an und die sind wirklich durch die kompletten Landen da gefahren, ne?
Unglaublich. Ja, die haben die zum ersten Mal gesehen und die mussten an jedem Ort, die hatten so einen Sondertriebwagen mit dem Zug, also zurück, dann von Schaffhausen dann nach Singen. Singen war, glaube ich, der erste Ort auf deutschem Boden und da standen an jedem Bahnhof standen einfach tausende Menschen und der Zug konnte gar nicht weiterfahren. Der ist dann nur im Schritttempo und das hat schon, da mussten sie, glaube ich, in Lindau erst einmal übernachten, dann haben sie dann am nächsten Tag irgendwie bis München geschafft, dann mussten sie aber noch nach Kaiserslautern und nach Bonn und natürlich nach Berlin und so weiter und so fort.
Unglaublich. Und denkst du, dass das so wie Fußball heute für uns ist, denkst du, dass das so der ausschlaggebende Funke war, der irgendwie Fußball mehr und mehr in die Richtung gedrängt hat, so wie es heute ist? Oder würdest du sagen, danach war es auch wieder irgendwie vorbei? Mit der Euphorie und es war wieder nur der Proletensport.
Ne, also 1954 gab es wirklich die Diskussion, Fußball ist noch ein Proletensport. Die Radiosender, die Intendanten haben ungern Fußball übertragen. Wer ein Fußballreporter 1954 mal erzählt hat, der stand dafür ein und es wird einen Riesenschub gegeben haben. Aber nach 1954 war ja Deutschland, also die Nationalmannschaft erstmal total schlecht. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass wenn du so weit oben bist, ne, und so ein Sieg, dass du danach in so ein Loch fällst, ne, und erstmal richtig schlecht wirst. Und das kannst du ja immer wieder erkennen. Und wenn ich denke, wie 2014, ne, Deutschland Weltmeister, wie gut, ne? Und dann 2018, was für ein Elend, und auch die Europameisterschaft, und dann geht erstmal nichts mehr, ne? Nach so einem Sieg. Und so ging es, glaube ich, den Franzosen nach der WM auch.
Die Italiener sind, glaube ich, nicht mal in Europa.
Europameisterschaft gegen Slowakei rausgeflogen. Und immer war das so, dass wenn du so einen euphorischen, rauschhaften Sieg erlebst, dass du danach erstmal gar nicht weißt, wie du weitermachen sollst.
Exakt, weil das aber die Konsumenten nicht kapieren, was in einem Fußballer vorgeht, mental, ne? Und die sehen es dann immer nur in Ausschnitten. Also es ist so wie, weiß ich nicht, Thomas Müller hat es nach der WM gut erklärt, als er da den Schuss versemmelt hat, die große Chance. Darüber wird der Monate nachdenken, weißt du? Das ist so, dass wir dann die Leute nur sehen auf Instagram, wie sie da irgendwie rumposen und machen und wir denken, oh, das sind doch Fußballer, die haben da Millionen, denen geht's so gut, die haben alle schöne Frauen und Gott weiß was. Nein, das fickt die über Jahre, ne? Und so hat auch diese komplette Nationalmannschaft, die da Weltmeister wurde, war über Jahre hat sich das angestaut. Diese Motivation, dieser unbändige Wille, dann wie das Mertesacker auch in dem Interview da zum Besten gibt mit dem Eistonnen-Ding etc. Sollen wir jetzt hier schön spielen wie die letzten Jahre und uns irgendwie als Dritte feiern lassen in Berlin oder wollen wir jetzt hier Weltmeister werden und so weiter. Ne? Und genau das ist der springende Punkt. Ne? Das ist eine Leistung, die auf dem Punkt passiert, weil da vor jahrelang eine Fokussierung, eine fast wahnsinnige Fokussierung, die auch nichts mehr mit irgendwie schönem Lebensgefühl oder Lebensqualität oder Work-Life-Balance zu tun hat, sondern mit absoluter Aufopferung. Und wenn das dann abfällt, ne, was halt einfach dazu geführt hat, dass man diesen Sieg dann errungen hat, wenn das abfällt, ja, dann ist es so, dass man dann gegen, weiß ich nicht, gegen wen haben sie da verloren? Gegen Österreich oder so? Ich hoffe nicht. Aber ja, ne? Also das
dann
so.
Ah, sag das nicht. Nee. Erstmal also gegen Belgien und dann gegen, glaube ich, gegen Holland und gegen England. Also die haben dann
bei der EM erstmal, ja, ach genau. So, ja. So, ja. Und dann bei der WM ja auch nochmal. Und das war ja, das ist, ja, ich glaube, das verstehen die allermeisten Menschen nicht, was mental da eine Rolle spielt bei diesen Leuten.
Du bist aber ganz schön im Feuer, ne? Wenn es um Fußball geht, dann bist du voll dabei.
Ja, eigentlich überhaupt nicht, aber dann wenn ich mir über so Sachen Gedanken mache, ist es dann so, dass ich schon den Eindruck habe, dass das, was man so wahrnimmt von denen, also das ist mir bis heute noch im Gedächtnis, dieser Facebook-Post von Thomas Müller, als er die Chance versemmelt hat, weil ich wusste, als er das versemmelt hat, die eine Chance da in dem Halbfinale, wo war das, im entscheidenden Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wusste ich ganz genau, was in ihm da vorgeht, weil ich es irgendwie nachempfinden kann. Und dann schreibt er das irgendwie noch im selben Wortlaut, wo ich dachte, ja, das könnte jetzt in ihm vorgehen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir immer wieder übersehen, ne? Und okay, weshalb so diese Geschichtsschreibung in Anführungszeichen über so Sportler, die oftmals, ne, ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen Sportjournalisten, die da beim Doppelpass immer sitzen, ne, ob die auch selber mal gespielt haben oder was Ähnliches da haben oder sowas. Ich glaube, da gibt es eine riesen Diskrepanz, die immer wieder aneinander ja, die so ausbricht und wo gegenseitiges Verständnis einfach nicht da ist. Ne?
Ja, das ist aber sehr nett von dir, dass du jetzt sozusagen diese millionenfach überbezahlten Fußballprofis derart verteidigst,
ja,
und sagst, wir müssen auch mal diese Seite sehen. Richtig. Oder wenn jetzt die Hörer sagen, ah, guck mal an, wieder haben wir wieder mal gegen den Strich gebürstet und nicht immer das, was jeder hören will, ne?
Ja, ja, weil das ist ja das Allerschlimmste auf Fußballprofis und scheiß Millionäre und Gott weiß was. Nee, da bin ich überhaupt kein Freund von. Also das sind
was du gerade beschreibst, wie die sich aufreiben, genauso war ja Fritz Walter, ne? Der war ja so ein Nachdenker, so ein sensibler Typ, und der hat sich dann auch so zerrissen und das war aber auch bekannt, und der hat das auch ganz offen, du sagst, wie eloquent der auch über sich selber dann reden konnte, auch wenn er oftmals ein stiller Typ war, weil er vielleicht ein bisschen Sonderling auch war, aber der war ein totaler introvertierter Typ auch, der sich dann auch innerlich zerrissen hat, ne? Wenn er dann vor der WM nicht mehr in Form war.
Exakt. Es war jemand, der aus dem Krieg zurückkam und wahrscheinlich auch sowas hatte wie heute wird man wahrscheinlich dem sofort posttraumatisches Belastungssyndrom oder sowas diagnostizieren. Viele. Auch in der Mannschaft. Also da war ja einer, der ist, wie hieß er noch, der ist in der Vorrunde oder im Achtelfinale ist er ab, oder im Entscheidungsspiel gegen die Türkei ist er abgereist oder wollte nicht aufgestellt werden, war aber später im Finale dabei. Popoletti oder Postelli oder sowas hieß er, hatte so einen ungewöhnlichen Namen.
Ja, Posipal.
Posipal, exakt. Weil irgendwann taucht er wieder auf in der Aufstellung. Das habe ich total gewundert.
Der konnte zwischenzeitlich, das war nervlich. Also,
exakt.
Das ist schon mal der hat es mit den Nerven nicht gehabt und hat gesagt, Herr Herberger, ich kann nicht spielen. Ich kann nicht mal laufen vor lauter weichen Knien.
Es wird mir zu viel, genau. Und das ist es. Und ich glaube, das war damals einfach die Zeit, dass da Leute da waren, also die was erlebt haben, worüber wir hier schön in München sitzend, im äußersten High-Peak-Wohlstand drüber philosophieren können, aber das werden wir nie nachvollziehen können, die halt Erlebnisse erlebt haben, die hochtraumatisierend einfach waren, und auf einmal waren sie in ganz neue Lebenssituationen geworfen, wo sie auch wieder mit Herausforderungen klarkommen mussten. Und dann spielt das natürlich eine Rolle. Wo kommen die her? Was haben die letzten 10 Jahre erlebt? Und du beschreibst das in dem Buch so geil, als er auf einmal in der Kneipe war und eigentlich in einer fremden Stadt, irgendwie in Bayern unterwegs war, ich weiß nicht mehr welche, und er sich irgendwie in eine Kneipe setzte, wollte nicht erkannt werden, aber wird dann erkannt von so drei Männern, die dann auf ihn einreden, Mensch Fritz, du musst doch hier weiterspielen in der Nationalmannschaft und so weiter. Und er, ich kann es mir bildlich vorstellen, er sitzt dann einfach da und lässt das so über sich ergehen, aber weiß ganz genau, hey, was ihr da jetzt auf mich einredet, ne, das ist für mich völlig irrelevant, weil in meinem Kopf, in meiner Seele ganz andere Dinge eine Rolle spielen gerade.
Ne? Naja, er wollte zurücktreten, also er wollte auch nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, und dann haben sie ihn doch wieder nochmal überredet, obwohl er eigentlich schon offiziell zurückgetreten war, sagt, das ist mein gutes Recht, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Exakt. Und das hätte er auch machen sollen, weil danach wurde es auch nicht mehr wirklich gut.
Und er hatte ja Angebote, auch Gott weiß von woher, ne, und hätte da gutes Geld verdienen können, aber er wusste ganz genau, nee, hier in Kaiserslautern, das ist genau dieses Setting, was ich brauche, damit es mir gut geht. Und ja, der, auch dieses Fritz-Walter-Wetter, ne, dass er halt einfach vor der Hitze, weil er irgendwo, wo war er stationiert, irgendwo in Italien oder so, in
Sardinien? Er hat Malaria bekommen, ja, auf Sardinien.
Ja, genau, ja. Ja. Und das hat ihn dann irgendwie immer damit assoziiert, wenn Hitze war, dass er sofort wieder so Flashback-Moments, würde man heute wahrscheinlich sagen, hatte.
Ne? Ja, da ging es ihm einfach nicht gut. Also Malaria kannst du auch nie richtig loswerden. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, in der, ich weiß es gar nicht genau, aber er mochte einfach keine Hitze mehr.
Ja.
Bei Regen ging es ihm gut. Und in Kaiserslautern, im Vorort Alsenborn, da ging es ihm auch gut.
Ja, es ist eine unheimlich interessante Zeit, echt. War richtig cool, dass ich das heute mal mit dir vertiefen konnte. Eine Sache noch müssen wir den Leuten kurz noch erzählen. Die Adidasler, das wusste ich nicht, das habe ich erst durch dein Buch erfahren. Adidasler saß die ganze Zeit mit auf der Ersatzbank der deutschen Mannschaft 1954, also der Inhaber, kennen heute vielleicht viele die Marke, ist so eine Sportbekleidungsmarke, Adidas heißt die. Und ja, er war der Gründer, und das wusste ich nicht. Er war derjenige, der die Mannschaft bestollt hat, also der zum ersten Mal auf die Idee kam, hey, wir machen sowas wie Schraubstollen und passen einfach die Stollen der Witterung an. Das ist doch völlig irre, oder?
Der war total schlau, er konnte gut mit Sepp Herberger, und hat gesagt, hey, du musst hier mit Adidas Schuhen und so, schau mal, ich habe was Neues erfunden, da kannst du die Stollen auswechseln, wenn jetzt der Boden hart ist, dann nimmst du die Stollen, und wenn regnerisch und weich ist, nimmst du die Stollen. Und natürlich auch ein Mythos, dass das dazu mit beigetragen hat, dass die Deutschen immer sicheren Stand hatten, was natürlich auch eine dieser tausend Geschichten ist, aber der war so umtriebig, Adi Dassler, also nicht Adolf Dassler, ihn zu nennen, das hat er natürlich auch schnell abgelegt, dass er nicht Adolf hieß, sondern Adi, wie wir ihn kennen. Der war so schlau, der saß, und da gibt es auch Fotos. Also du siehst ihn dann auch neben Sepp Herberger sitzen und war dann Zeugwart offiziell.
Mhm. Du hast ihn auch porträtiert in einem deiner anderen Bücher, ne? Du hast zwei Bücher noch geschrieben. Gründerväter und schwäbische Pioniere. War jetzt Adolf Dassler ein schwäbischer Pionier oder ein Gründerväter?
Er war ein Gründerväter, weil er Franke ist. Schwäbischen Pionieren konnte ich ihn nicht reinschmuggeln.
Ja.
Genau, deswegen habe ich die Gründerväter, und das ist ein Buch, wo es so von Generation zu Generation, also von Anfang 19. Jahrhundert, Frühindustrialisierung, habe ich so ein paar, also es beginnt dann mit Werner von Siemens, und so geht es dann Generation zu Generation, bis du irgendwann bei einem Internetunternehmen bist.
Ja, genau. Dietmar Hopp hast du drin, ne? Götz Werner, der DM-Gründer, finde ich auch ganz fantastisch. Hat manchmal waghalsige Ideen, was so Wirtschaftspolitik angeht, mit bedingungslosem Grundeinkommen und sowas, ne? Aber macht tolle Drogeriemärkte, sagen wir so.
Ganz tolle. Und das ist auch DM, das heißt einfach Drogeriemarkt. So einfach war das früher noch, einen Namen für ein Unternehmen zu finden. Aber wenn du mich gefragt hättest, wer der spannendste Mensch ist, den ich je sozusagen beruflich kennengelernt habe und nicht privat, dann wäre es Dietmar Hopp gewesen. Mhm. Also einen halben Tag bei Dietmar Hopp ist wirklich etwas,
der SAP-Gründer.
Was dich selber verändern kann. Ja. Also wie schwer, wir hatten es im letzten Podcast, wo wir erzählt haben, mit wie wenig die angefangen haben und wie die sich durchbeißen konnten. Ne? Mhm. Und der hat ja auch nichts gehabt nach dem Krieg, ja. hat langsam angefangen, hat dann es geschafft, sich ein Studium zu finanzieren, hat dann einen Job bei IBM bekommen, wo man denkt, das ist, also der hat ausgesorgt, der Mann, der ist jetzt heiratsfähig, das ist das Allertollste, und sagt dann, wir machen uns selbstständig, ich habe da eine Idee, und das ist so verrückt, SAP zu gründen und da Programme für so Lochkartenmaschinen zu schreiben, das ist schon abgefahren. Aber was ich sagen ist, wenn du den heute kennenlernst, wie er als Mäzen und als Mensch, der sich um so viele Dinge noch kümmert und das auch erzählt, also der hat mir Dinge erzählt, die ich gar nicht weiter erzählen darf, fällt mir gerade ein, aber wenn du hörst, wie der nicht nur im Fußball sich um die Kinder und Jugend kümmert, also der hat ja Fußballschulen um Kinder aus Familien und Flüchtlinge, die es sehr schwer haben, dort auch extra zu fördern.
Ja.
Der spendet derart viel Geld für die Uni Heidelberg, wenn die eine Idee haben, wie man Leukämie bei Kindern bekämpfen kann.
Ja.
Der hat sein ganzes Geld in Biotech-Unternehmen gesteckt und wusste, dass das Geld im Grunde verloren ist. Hat gesagt, nee, das geht nicht, ich bin ja Unternehmer, also kann halt nicht jedes Jahr 200 Millionen in den Sand setzen, auch wenn er einer der reichsten Menschen Deutschlands war. Aber er hat das da gemacht, wenn er meinte, dass dieses Start-up eine Idee hat, die der Menschheit am Ende helfen kann. Und und mit CureVac war er jetzt natürlich viel in der Presse, deswegen weiß man auch, dass er viel in Biotechnologie und in Medizin investiert hat, auch wenn CureVac, glaube ich, jetzt noch nicht ganz über dem Berg ist. Aber das ist Dietmar Hopp, und wenn du da einen halben Tag sitzt, das ist das ist eigentlich nochmal ein eigenes Buch wert. Ich glaube, ich muss ihn fragen, ob ich nicht seine Biografie schreiben darf.
Du kannst ihn mal fragen, ob er mal hier Gast sein will. Das fände ich auch richtig cool. Weil ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, hast du ihn letzte Woche erst getroffen? Nee.
Nee, ich habe ihm aber das Buch geschickt.
Ah, weil
54, da war er irgendwie so dann
14.
Wann ist er geboren?
1940, ja, doch.
1940, ja, okay, alles klar. Ich habe es ihm geschickt, weil erinnert sich sicherlich noch an das lange Porträt, was ich geschrieben habe, ist auch das längste, was von ihm gibt zurzeit, und ist ja schon eine halbe Biografie. Ich weiß nur nicht, ob er die Zeit hat. Der Mann ist wirklich in dem Alter derart beschäftigt. Also so viele Menschen wollen auch was von ihm. Und wie machst du das, ne? Wenn du jeden Tag waschkörbeweise Post bekommst. Ne? Er hat dann irgendwie zwei Leute, die nur sein Büro machen und das Zeug durchgucken.
An denen müssen wir vorbeikommen.
Ja, ich weiß. Ich weiß auch noch nicht, wo mein Buch steckt. Aber in der Post, ich hoffe.
Ich finde, Deutschland ist da unheimlich reich. Und ich habe mich richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass du die zwei Bücher da geschrieben hast. Weil ich finde, Deutschland ist unheimlich reich an diesen Persönlichkeiten. Ne? Dass man und daraus unheimlich viel rausziehen kann einfach, weil es sind ja, ich glaube, den hatte ich auch schon mal im Podcast, wie heißt der noch, der Doppeldoc Ziedelmann, so heißt er. Der hat auch mal irgendwie ein Buch geschrieben, ne, mit den, keine Ahnung, hat er mit den, die Quintessenz der 1000 reichsten Menschen, mit denen er jemals irgendwie in der Therme gelegen hat, und die hat er interviewt.
Du meinst den Rainer Ziedelmann?
Rainer, Doktor.
Ja, Arbeitskollege, der war auch bei der Welt, als ich früher bei der Welt war.
Ja, siehst du, so schließt sich der Kreis, ja.
Und so schließt er sich.
Und so ist er, ich glaube, da gibt es auch ein Buch von ihm, was man von den Superreichen lernen kann oder sowas. Da hat er auch, glaube ich, ist das eine Doktorarbeit von ihm? Ich weiß jetzt nicht. Aber hochinteressantes Buch, und ich finde das immer interessant, einfach in so Biografien so rein zu sneaken und zu gucken. So Wolfgang Krupp zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den im Buch hattest, ist ja auch immer so eine Unternehmerpersönlichkeit, die so als der Trigema CEO, der da so als so eine Persönlichkeit gilt, ne, der von dem man sich auch viel abschauen kann, der natürlich auch streitbar ist, ne. Ich finde es einfach hochinteressant, ja, finde ich cool, dass du das gemacht hast. Also sei den Leuten auch noch empfohlen, deine Bücher Gründerväter und schwäbische Pioniere, ja, gerade im Schwabenländle
sowieso. Also, sie sind vergriffen, also es gibt sie dann nur noch im Secondhand oder die Gründerväter. Ich habe noch viele Exemplare, also dann mich direkt anschreiben, wenn es auf dem freien Markt nichts mehr gibt.
Ja. Willst du mir eins schicken? Ich schicke dir auch Geld dafür bei PayPal. Mit einer süßen Widmung rein, schreib's einfach, hey, lieber Ben, es waren die schönsten 2 Stunden meines Lebens, die ich mit dir diesen Podcast aufgenommen habe. Sowas einfach, was ganz, ganz.
Ich schreibe es einfach und mach einen dicken Preis, schreibe ich auch noch dran, genau. Damit sich das lohnt für mich. Ja. Das Geschleime.
Sehr cool. Genau. Sehr cool. Eine Empfehlung habe ich noch, wo es darum geht, so ein bisschen FC Bayern neuer kennenzulernen, auch was die Nachkriegszeit angeht. Kurt Landauer, da gab es mal eine schöne Verfilmung, die ich gesehen habe. Empfehle ich den Leuten auch nochmal so ein bisschen reinzugehen in die Zeit, wie es war für ihn. War ja erst Präsident des FC Bayern, war dann in der Schweiz, kam dann nach dem Krieg wieder, war Jude. Seine Wahrnehmung der Zeit, wie er da auch angegangen wurde. Und das finde ich immer auch so interessant an diesen Leuten. Das war bei Kurt Landauer auch so. Da, wo Widerstand ist, einfach drüber hinwegzugehen. Ne? Der hätte allen Grund gehabt zu sagen, wisst ihr was, leckt mich am Arsch hier. Ne? Ich bleib einfach in der Schweiz und mach das. Ne? Und dann wird er hier irgendwie angepöbelt. Ne? Warum? Was willst du denn als Jude hier? Hast du es immer noch nicht begriffen und sowas? Und er ist darüber hinweggegangen. Er hatte eine größere Mission und ein größeres Ding am Laufen. Das finde ich immer unheimlich inspirierend. Und ich finde, ja, wenn man sich wie durch deine Bücher oder sowas sich solchen Personen nähern kann, ist das immer extrem bereichernd. Ja.
Ah, schön.
Sehr cool. Burkhard, genieß jetzt den Abend. Du bleibst noch kurz dran. Wir machen noch kurz was Organisatorisches. Und ich sage den Leuten, genieß den Sonntag und habt eine schöne Zeit. Bleibt geil. Ciao.
Too much for the way that you feel, and you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me. You're killing me slowly. You're killing me slowly.
You're killing me slowly, baby. You're
killing.